Der allererste Social Cannabis Club hat diese Woche das allererste Weed geerntet. Krass, oder?
Naja, ich persönlich bin jetzt nicht in der Cannabis-Community, aber ich kenne doch einige Leute, für die muss das krass emotional sein. Und deshalb sprechen wir mit einem Experten, der uns erzählt, wie geht's jetzt weiter, ab wann kann man sein erstes Cannabis besorgen.
Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Berit Ström.
Und ich bin Magdalena Steffeli. Diese Woche sprechen wir außerdem noch darüber, dass eine neue Jugendstudie rausgekommen ist, die ein paar überraschende Erkenntnisse gebracht hat. Ja, die schauen wir uns natürlich genauer an. Außerdem sprechen wir über zwei Mäuse. Eine war in einer Dönertheke unterwegs und die andere wurde entführt.
Wir starten damit direkt in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
Auf Platz 1 sind die Polarlichter, die letzte Woche in der Nacht zum Freitag in Deutschland zu sehen waren. Dazu hat die Tagesschau eine Slideshow mit Fotos gepostet, auf denen der Himmel grün, rot oder eben auch lila geleuchtet hat. Die Polarlichter waren unter anderem in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Niedersachsen und Bayern zu sehen, auch nochmal in der Nacht danach. Und in der Kommentarspalte haben sich viele darüber geärgert, dass sie die Polarlichter verpasst haben. Hast du sie gesehen, Berit?
Nee, leider auch nicht, obwohl ich in Brandenburg war und die sehen wirklich krass schön aus. Also die Bilder fand ich irgendwie nochmal echt mega faszinierend, dass der Himmel in solchen Farben leuchten kann.
Hast du allgemein schon mal Polarlichter gesehen in Deutschland?
Nee, dabei wäre ja jetzt das Jahr dafür.
Ja, genau. Falls ihr auch noch kein Glück hattet, es könnte in der nächsten Zeit noch öfter die Möglichkeit geben, Polarlichter zu sehen. Vielleicht sogar an diesem Freitag, also heute. Grund dafür ist, dass die Sonne gerade immer aktiver wird. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es auch mal welche in Deutschland oder sogar am Mittelmeer gibt. Ja, und das ist, weil die Sonne sich in einem 11-Jahres-Zyklus bewegt und gerade am Peak ihrer Kräfte ist.
Auf Platz 2 geht es um ein sehr unauffälliges Drogenversteck. In Portland hat nämlich die Polizei ein Pärchen angehalten, das in einem vermutlich geklauten Auto unterwegs war. Und als sie dann dieses Auto untersucht haben, haben sie neben einer geladenen Waffe und ziemlich viel Bargeld auch noch ein Täschchen gefunden. Also das sieht irgendwie aus wie so ein Kulturbeutel oder so.
Berit, was ist ein Kulturbeutel?
Na, da, wo man so seine Zahnbürste und seine Zahnpasta und sowas reintut. Was sagst du dazu?
Toiletttasche.
Ah ja, ich nicht. Also auf jeden Fall auf diesem Täschchen, da steht in Schnörkelschrift drauf, definitely not a bag full of drugs, also definitiv keine Tasche voller Drogen, und Überraschung, sie war voller Drogen. Und zwar Fentanyl und Crystal Meth. Das Paar wurde dann verhaftet und wegen Drogenbesitz und dem Führen eines gestohlenen Fahrzeugs angeklagt. Findest du das genialste oder das schlechteste Versteck aller Zeiten?
Ich habe nicht das Gefühl, als hätten sie es versteckt. Also es ist für mich eher ein Scherz.
Ich fand noch einen Kommentar unter dem Post ganz witzig, da hat jemand geschrieben, zum Gerichtstermin müssten beide ein Definitely Not Guilty Shirt tragen.
Auf Platz 3 ist ein ziemlich krasser Rekord. Ein 18-Jähriger hat als jüngster Mensch ever die 14 höchsten Berge der Welt bestiegen, nämlich der Nepalese Nima Rinchi Sherpa. Er kommt aus einer Familie von Rekordbergsteigern und hat schon mit 16 seine ersten Hochgebirgstouren gemacht. Jetzt wird er für seinen Rekord in Nepal richtig krass gefeiert. Als er am Flughafen in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu angekommen ist, haben daneben seiner Familie auch schon tausende Fans auf ihn gewartet.
Nima Rinchi Sherpa gehört zu den Sherpas. Das ist eine ethnische Gruppe in Nepal, die lebt vor allem im Himalaya-Gebirge. Und seinen Rekord, den sieht er auch so ein bisschen als Hommage an alle Sherpas, weil er einfach mit diesem Klischee brechen will, dass die eben nur die Helfer sind, die die ausländischen BergsteigerInnen beim Aufstieg begleiten und denen dabei helfen und so. Und er will damit zeigen, hey, wir gehören natürlich auch zu den SpitzensportlerInnen.
Ich gehe auch gern Bergsteigen, vor allem in Österreich, aber das, was Nima da leistet, ist nochmal richtig heftig. Er hat alle 14 8000er bestiegen und das ist eine der Herausforderungen in der Bergsteiger-Community. Und da geht es dann zum Beispiel darum, wie jung man ist oder wie schnell man das schafft. Diese Woche hat übrigens auch die 23-jährige Britin Adriana Brownlee einen Rekord aufgestellt. Sie ist die jüngste Frau, die alle 8000er bestiegen hat.
Was war dein höchster Berg?
Boah, ich glaube, das vielleicht so 3800 oder so.
Klingt für mich auch schon sehr viel. Würdest du dir zutrauen, ein Flugzeug zu landen? Einfach so?
Auf keinen Fall. Nein.
Das ist ja ein bisschen so eine klassische Frage, so eine Beispielfrage in der Forschung, wenn es darum geht, so das Phänomen Selbstüberschätzung zu erforschen. Also es gibt ganz viele Umfragen dazu und tendenziell trauen sich mehr Männer zu, das zu landen als Frauen, was ich jetzt nicht so ganz überraschend finde. Aber auf Platz 4 geht es genau um dieses Szenario, aber nicht in der Theorie, sondern wirklich im echten Leben, weil nämlich ein Ehepaar in den USA in einem kleinen Flugzeug unterwegs war, als der Mann dann plötzlich einen Herzinfarkt bekommen hat und nicht mehr weiterfliegen konnte. Und seine Frau hat dann einfach dieses Flugzeug, während der Mann neben ihr den Herzinfarkt hatte, selber sicher gelandet, obwohl sie überhaupt gar keine Flugerfahrung vorher hatte. Zwar nicht komplett alleine, also die Fluglotsen, die haben ihr ganz genau gesagt, was sie machen soll, aber das ist trotzdem richtig heftig, dass sie das geschafft hat. Also auch der verantwortliche Flughafendirektor, der hat gemeint, sowas hätte er noch nie in seiner ganzen Karriere gesehen. Und ja, leider ist ihr Mann dann trotzdem nach der Landung im Krankenhaus gestorben und die beiden waren auch erst ganz frisch verheiratet.
Die Maus wurde entführt. Also genauer gesagt die lebensgroße Statue von der Maus von der Sendung mit der Maus. Sie steht eigentlich in Köln vor dem WDR-Gebäude. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist sie von dort aber verschwunden und stattdessen ist ein Schild aufgetaucht. Darauf steht: Liebe Freunde, ich muss was Wichtiges erledigen, deswegen gehe ich auf eine kleine Reise. Aber macht euch keine Sorgen, es geht mir gut und in ein paar Tagen bin ich wohlbehalten zurück.
Auf dem Schild stand auch, dass sich die Maus Sorgen um ihre Freundinnen und Freunde beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen machen. Der Hintergrund dazu ist, dass Ende Oktober die Ministerpräsidentin bei einer Konferenz in Leipzig über eine Rundfunkreform sprechen wollen. Und die könnte auch dafür sorgen, dass die Angebote zusammengelegt werden müssen, weil gespart werden soll. Und deswegen macht die Maus sich wohl Sorgen. Inzwischen hat sich die Organisation Camp Act zu dieser Aktion bekannt. Das ist ein Verein, der so politische Aktionen organisiert. Und die Reise von der Maus, die ging dann auch noch weiter. Mittwochmorgen ist sie dann vor dem ZDF-Hauptgelände in Mainz aufgetaucht. Am Donnerstag war sie in Magdeburg und in Erfurt zu sehen. Laut Camp Act soll sie aber am Ende der Woche nach Köln zurückkehren. Und der WDR-Programmdirektor Jörg Schönborn, der fand es nicht so toll. Der meinte zu der Aktion, der WDR hätte ja Humor, aber das wäre jetzt wirklich nicht okay, einfach so die Maus zu kidnappen.
Ich finde das schon toll, aber es geht ja auch um meinen Arbeitsplatz.
Ja, wir sind da ja vielleicht auch leicht voreingenommen.
Ja.
So, das war's mit den Tagesschau-Posts. Wir schauen jetzt auf die anderen News.
Traurige Nachrichten. Liam Payne ist tot. Der Sänger von der Band One Direction ist laut Angaben der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Buenos Aires von einem Balkon aus dem dritten Stock gestürzt. Die Polizei berichtet, dass in dem Hotel ein aggressiver Gast aufgefallen sei. Das Hotel habe die Polizei gerufen und die haben dann den Tod festgestellt. Die Frage, ob Payne vom Balkon gesprungen oder gestürzt oder vielleicht sogar geschubst wurde, wollten die SanitäterInnen vor Ort nicht beantworten. Es soll aber eine Autopsie geben.
Social Media ist mit der Todesnachricht auf jeden Fall komplett explodiert. Es war richtig krass, finde ich, am Donnerstagmorgen. One Direction war ja echt auch so ein Phänomen. Also die waren auf jeden Fall eine der bedeutendsten Popbands in den 2010er Jahren. Und Liam Payne war eben auch erst 31 Jahre alt, also noch mega jung.
Warst
du Fan eigentlich? Hat One Direction was in deiner musikalischen Laufbahn bedeutet?
Also es erinnert mich schon so ein bisschen an meine fast noch Kindheit. Und ich weiß schon, dass viele meiner Freundinnen so krasse Fans waren und so Poster auf so in den Zimmern so aufgehängt haben. Aber ich war jetzt nicht so krass Fan. Du?
Nee, ich hatte das Gefühl, ich war einen Ticken zu alt dafür. Ich war so gerade schon über die Zeit hinaus, wo man so Bands noch so angehimmelt hat, als die dann kamen.
Allgemein zu One Direction, die haben sich 2015 getrennt und Liam Payne hat sich danach eine Solo-Karriere aufgebaut. Damit konnte er aber leider nicht so krass an den vorherigen Erfolg anknüpfen, wie zum Beispiel sein Bandkollege Harry Styles. Er hat selbst auch öffentlich darüber gesprochen, dass er ein Alkoholproblem hat und in Rehab war. Zuletzt wurde online wieder viel über ihn geredet, weil eine seiner Ex-Freundinnen ihn öffentlich beschuldigt hat, sie gestalkt zu haben. Die hat gerade erst letzte Woche eine Unterlassungsklage eingereicht. Wir haben mal unsere Popkultur-Expertin Gisem vom Format Beyond Gossip gefragt, wie die ehemaligen Fans und der Rest des Internets auf den Tod reagieren.
Die Stimmung, die ist jetzt, ohne dramatisch zu klingen, aber natürlich schon super emotional. Man ist auch verwirrt, weil es ist ja so ein Wall an Emotionen. Also auf der einen Seite verehrte man ja diesen Sänger so lange. Also wirklich, Liam und One Direction waren ein Riesenteil meiner Teenagerjahre. Das war mein erstes Konzert. Ich habe durch die Englisch gelernt. Also eine sehr große Rolle. Dann Jahre später die Erkenntnis, dass Liam privat wohl doch nicht so war, wie man dachte. Und dann jetzt mit seinem wirklich sehr, sehr tragischen Tod umzugehen. Das sind schon alles irgendwie im Konflikt stehende Emotionen. Und vielleicht ist es genau auch jetzt der Moment, dass wir wieder lernen müssen, in Nuancen zu denken. Also ich werde ihn nicht gegen das verteidigen, was im Raum steht, an Vorwürfen. Gleichzeitig haben wir halt Millionen von Fans, die mit ihm groß geworden sind. Und die trifft das dann eben, dass er tot ist. Das ist ja jemand im eigenen Alter.
Am späten Donnerstagabend kam die Meldung rein, dass das israelische Militär den Hamas-Anführer Yahya Sinwar im Gazastreifen getötet hat. Die haben ihn schon richtig lange gesucht und jetzt bei einem Einsatz im Süden vom Gazastreifen gefunden. Erst war gar nicht klar, ob es wirklich er ist oder einfach jemand, der ihm sehr, sehr ähnlich sieht. Aber Israel sagt, sie hätten da jetzt mit einem DNA-Test das bestätigen können. Yahya Sinwar gilt als Organisator für das Massaker am 7. Oktober. Wie es jetzt weitergeht, also ob das die Lage zwischen Israel und Hamas weiter zuspitzt oder vielleicht dazu führt, dass es neue Verhandlungen über zum Beispiel eine Waffenruhe gibt, ist aber noch absolut unklar.
Ja, und wir bleiben ganz kurz noch im Nahen Osten und gucken einmal auf den Gazastreifen. Laut UN sollen da nämlich seit Anfang Oktober keine Lebensmittel mehr in den nördlichen Teil geliefert worden sein. Und jetzt steigt der Druck auf die israelische Regierung, diese Hilfslieferungen ins Küstengebiet, also den Gazastreifen, wieder zuzulassen. Weil laut UN könnten dadurch bald etwa 1 Million PalästinenserInnen an Hunger leiden. Und die USA ziehen jetzt tatsächlich auch Konsequenzen. Die haben nämlich gedroht, dass sie ihre Waffenlieferungen an Israel einschränken wollen, wenn die nicht innerhalb der nächsten 30 Tage die humanitäre Lage im Gazastreifen drastisch verbessern. Die USA sind ja auch mit Abstand der größte Waffenlieferant an Israel. Israel ist also super abhängig von diesen Waffen. Die israelische Regierung hat aber bisher bestritten, diese Hilfsgüter zu blockieren. Die geben der Hamas daran die Schuld und sagen, die hätten die Hilfslieferung geklaut. Nach der Drohung von der USA kamen aber dann doch Hilfslieferungen plötzlich wieder bis nach Gaza durch, in den nördlichen Teil. Laut UN aber trotzdem immer noch viel, viel zu wenig. Da wäre eigentlich viel mehr gebraucht.
Außerdem bleibt auch die Lage im Südlibanon weiter super angespannt. Da kommt es immer noch zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen dem israelischen Militär und der Hisbollah. In der letzten Woche gab es allerdings auch mehrere Angriffe auf SoldatInnen von den Vereinten Nationen. Die nennt man übrigens auch Blauhelme, einfach weil sie blaue Helme tragen. Bisher sind bei den Angriffen Personen aber nur verletzt worden und nicht getötet. UN-SoldatInnen stehen unter besonderem Schutz und dürfen eigentlich nicht angegriffen werden. Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, sagt deshalb jetzt, Israel könnte damit gegen das Völkerrecht verstoßen bzw. Kriegsverbrechen begehen.
Einmal ganz kurz zu diesen Blauhelmen-SoldatInnen. Die sind im Libanon eigentlich auch schon seit den 70ern von den Vereinten Nationen aus stationiert. Und 2006 gab es den Libanon-Krieg und seitdem sollen die dort vor allem die Waffenruhe sichern. Und zwar vor allem im Grenzgebiet zu Israel. Und bisher war dieser Bereich immer so eine Art Pufferzone zwischen Israel und der Hisbollah. Also da waren keine anderen SoldatInnen erlaubt, außer denen von der libanesischen Armee und der UN. Das ist aber halt jetzt auch genau da, wo seit ein paar Wochen die Kämpfe zwischen Hisbollah und dem israelischen Militär stattfinden.
Aktuell halten sich also UN-SoldatInnen, die Hisbollah und die libanesische Armee in dem Gebiet auf. Und wenn man den israelischen Premier Netanyahu fragt, dann sei das auch der Grund, warum jetzt bei israelischen Angriffen auch UN-SoldatInnen getroffen wurden. Netanyahu sagt, er hätte die Blauhelme mehrfach aufgefordert, das Gebiet zu verlassen, damit sie nicht ins Gefecht geraten. Aber die UN hat entschieden, dass die Blauhelme auf ihren Positionen bleiben sollen. Es sei wichtiger als jemals zuvor, dass sie ihren Posten halten, weil es jetzt eine unparteiische Truppe im Südlibanon brauche, die weiterhin Bericht erstatten kann. Ein halbes Jahr ist es her, dass Cannabis in Deutschland teillegalisiert wurde. Und nach dem neuen Cannabisgesetz kommt man jetzt auf zwei Wegen legal an Gras. Entweder man baut selbst an oder man ist Mitglied in einem sogenannten Cannabis Social Club und kauft es sich da. Das Ding ist nur, das mit den Social Clubs läuft bisher übelst schleppend an.
Ja, also theoretisch könnten diese Social Clubs jetzt seit dem 1. Juli eine Lizenz kriegen, um dann eben als Verein anzubauen. Praktisch hat diese Woche aber überhaupt erst der allererste Social Club was geerntet. Weil das Ganze wird föderal geregelt. In jedem Bundesland ist eine andere Behörde oder ein Amt dafür zuständig. Insgesamt 29 Social Clubs haben jetzt bisher eine Genehmigung bekommen. 15 davon liegen in Niedersachsen und geerntet wurde eben bisher in einem einzigen Club, und zwar im Cannabis Social Club Ganderkesee. Und mit denen sprechen wir jetzt auch, beziehungsweise genauer gesagt mit Mario Janssen. Er ist Gründungsmitglied und Jugendschutzkoordinator von dem Club. Hi.
Hi Mario.
Ja, hallo.
Ihr wart ja jetzt der erste Club, der überhaupt eine Lizenz bekommen hat. Wie ist denn gerade die Stimmung bei euch? Also das hat jetzt trotzdem lange gedauert, vergleichsweise ging es aber bei euch schneller.
Das stimmt. Das liegt alleine daran, dass wir uns zum Beispiel, als das politisch, sage ich mal, so ein bisschen in die Richtung ging, haben wir schon angefangen, uns damit zu beschäftigen, mit dem ganzen Thema. Und das beläuft sich jetzt derzeit schon auf insgesamt 2 Jahre Vorbereitungszeit fast. Und in diesen 2 Jahren Vorbereitungszeit haben wir natürlich versucht, viele schon auf den Weg zu bringen. Genauso das mit der Prävention, mit Jugendschutz, also mit den ganzen Sicherheitskonzepten.
Aber ihr hattet auch ein bisschen Glück, weil ihr in Niedersachsen seid, oder? Also in anderen Bundesländern läuft es schleppender.
Also das kann man auf jeden Fall hier sagen, da einige Bundesländer das dann für sich dann doch leider anders auslegen. Wobei ich grundsätzlich der Politik sehr dankbar bin für diese Rahmenbedingungen, auch für das KNG-Gesetz. Ich kann derzeit, hoffe ich dann zumindest für die anderen Bundesländer, dass die das genauso umsetzen wie in Niedersachsen. Denn wir merken einfach, dass hier ein Riesenbedarf vorhanden ist, der derzeit nicht in den anderen Bundesländern, sage ich mal, bedient werden kann von den Social Clubs. Und das ist ja natürlich einfach gegen das Prinzip, was ja politisch gewollt ist, dass wir ein sauberes Produkt bekommen und den Schwarzmarkt, sag ich mal, so ein bisschen reduzieren.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, sauberes Produkt. Wie läuft es denn mit der Qualitätskontrolle bei euch ab?
Wir haben ein elektronisches Mikroskop und bei uns werden die Pflanzen kontrolliert.
Also ihr macht es selber?
Macht das in erster Linie erst einmal selber. Genau. Und dann müssen wir dieses Produkt auch je nach Sorte, wir haben ja drei verschiedene Sorten, und diese Sorten werden dann explizit mit einer vorgegebenen Menge an ein zertifiziertes und anerkanntes Labor geschickt. Und diese Untersuchungsergebnisse werden dann soweit ausgelegt und ausgeführt, dass wir das auch dementsprechend auf dem Beipackzettel und auch auf dem Etikett dementsprechend kennzeichnen müssen.
Wie genau wird man denn Mitglied und was genau kann man denn dann bei euch erwerben oder allgemein bei so einem Social Club erwerben?
Die Menschen müssen sich ja bei uns per Personalausweis dementsprechend legitimieren. Sie müssen sich verifizieren über die E-Mail und so weiter, damit wir ganz genau wissen, das handelt sich wirklich um diese eine Person und es darf nur an Mitglieder abgegeben werden. Und wenn sie eben halt dann verifiziert sind und aufgenommen wurden vom Verein, dann kann dementsprechend eine Abgabe erfolgen. Diese Person kann drei Produkte hier erwerben. Was man ja auch schon erwerben kann, sind ja zum Homegrown eben halt dann Pflanzen. Also wir dürfen ja Stecklinge dementsprechend abgeben.
Was ist dann zum Beispiel mit so Brownies und so?
Nein, das dürfen wir nicht. Also wir dürfen noch keine weiterverarbeiteten Produkte hier abgeben.
Ich würde gerne nochmal über Preise sprechen. Man muss ja, wie gesagt, einen Mitgliedsbeitrag bei euch bezahlen. Mal angenommen, man würde jetzt in einem Monat so die maximale Menge bei euch abholen. Wie viel wäre das dann theoretisch aufs Gramm runtergerechnet?
Man dürfte eine monatliche Maximalmenge, zumindest reden wir jetzt von dem 21-Jährigen und älter, dann dürfte der 50 Gramm im Prinzip kaufen pro Monat. Der 18- bis 21-Jährige ja nur 30 Gramm. Dürfte auch nur ein anderes Produkt, was weniger THC beinhaltet, erwerben bzw. abgegeben bekommen. Pro Gramm ungefähr 10 Euro im Schnitt. Also wir liegen zwischen 8 und 12 Euro. Also sagen wir im Schnitt 10 Euro.
Das war Marie Jansen vom Cannabis Social Club Gardernkesee. Danke, dass du hier warst. Es ist uns auf jeden Fall wichtig, an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass auch wenn Cannabis jetzt legal ist, das immer noch ein Rauschmittel ist, solltet ihr Probleme haben, verlinken wir euch Anlaufstellen in Richtung Suchtprävention oder auch mentale Gesundheit in den Shownotes.
Es gibt eine neue Jugendstudie und ich persönlich finde es ja immer so ein bisschen cringe, wenn einem jedes Jahr irgendwelche WissenschaftlerInnen erklären wollen, wie wir eigentlich so wirklich ticken und was unsere Sorgen sind und so. Und gefühlt heißt es ja auch eigentlich seit Corona immer nur so, die Jugend ist mega krisengebeutelt und pessimistisch. Und deswegen horche ich gar nicht mehr so auf, wenn ich irgendwie die Überschrift sehe, es gibt eine neue Jugendstudie. Und auch diese neue Jugendstudie, die hat wieder ein paar von diesen sehr bekannten Klischees auch schon bestätigt. Aber sie hat auch ein paar Überraschungen mitgebracht, die wir uns jetzt mal angucken wollen.
Genau, einmal ganz kurz zum Kontext. Es geht da um die Shell-Studie, also die wird tatsächlich alle 5 Jahre von dem Öl- und Gaskonzern finanziert. Die Shell-Geschäftsführung, also die Deutsche, betont aber, dass Shell keinen Einfluss auf Inhalte und Ergebnisse von der Studie nimmt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum macht ein Konzern wie Shell überhaupt eine Jugendstudie? Shell sagt, sie würden das einfach als ein Zeichen gesellschaftlichen Engagements machen. Und diese Shell-Studien sind in Fachkreisen auch ziemlich anerkannt.
Also, ein Forschungsteam hat 2500 Menschen zwischen 12 und 25 Jahren repräsentativ befragt und dabei sehr viel herausgefunden. Wir gehen jetzt aber nur mal die wichtigsten Erkenntnisse durch. Nummer eins, Jugendliche werden immer politischer. Und da bin ich mir so ein bisschen unsicher, weil also mich wundert das irgendwie nicht. Ich glaube, andere Leute fanden auch das überraschend, weil man noch so dieses Klischee aus den 2000ern hat, wo Jugendliche sehr uninteressiert an Politik waren. Aber für mich war das jetzt irgendwie keine Überraschung, dass eben die Studie herausgefunden hat, mehr als die Hälfte der Befragten sagt, dass sie sich darüber informieren, was in der Politik so los ist, und zwar online und offline. Und das sind deutlich mehr als noch vor 5 Jahren. Da waren es noch gut ein Drittel.
Das Zweite ist, junge Menschen vertrauen dem Staat, aber nicht bedingungslos. Die große Mehrheit der Jugendlichen steht positiv zu Staat und Gesellschaft. Das Vertrauen in zentrale Institutionen wie zum Beispiel die Polizei oder das Bundesverfassungsgericht ist in den letzten 20 Jahren sogar gewachsen. Allerdings sagt auch mehr als die Hälfte, dass die Maßnahmen, die vom Staat getroffen werden, ihnen persönlich keine Vorteile bringen. Also Staat ja, Problemlösefähigkeit der Politik eher weniger.
Erkenntnis 3, es gibt Unterschiede zwischen jungen Menschen in Ost und West. Junge Ostdeutsche, die machen sich zum Beispiel öfter Sorgen als junge Westdeutsche, vor allem was so Themen wie soziale Ungleichheit angehen, und die fühlen sich tendenziell auch benachteiligter und schlechter gestellt. Nach den Landtagswahlen in Brandenburg und die ganzen Diskussionen, die da so geführt werden, hat mich das jetzt auch nicht überrascht.
Die vierte Erkenntnis, die globalen Krisen machen vielen jungen Leuten Sorgen. Die größte Angst ist für die meisten ein Krieg in Europa, nämlich mehr als 80% haben diese Angst. Außerdem macht sich ein großer Teil Sorgen um die wirtschaftliche Lage und steigende Armut. Um die Themen Klimawandel und die Umweltverschmutzung machen sich 2/3 der Befragten Sorgen. Das sind zwar ein bisschen weniger als noch vor 5 Jahren, aber immer noch ziemlich viele.
So Jugendstudien, die fassen so ein bisschen das zusammen, worüber wir so in ganz vielen großen Einzelteilen jede Woche im Podcast auch reden. Also weiß nicht, ob das dann nur mein Ding ist, weil ich das hier ja jede Woche mache, aber ich finde es dann immer ganz spannend, nochmal so wissenschaftliches Backup für das zu bekommen, was wir hier in Einzelteilen zum Beispiel auch immer wieder diskutieren. Zum Beispiel, als wir vor 2 Wochen mit einem Experten darüber gesprochen haben, ob Klimaschutz bei jungen Leuten out ist und sowas. Und das knüpft da ja immer so ein bisschen dran an. Aber wir kommen jetzt zu den Ergebnissen, die uns überrascht haben. Und es ist für mich vor allem der Punkt, dass trotz ganzen Krisen und Sorgen, also so Krieg, Wirtschaft und Klima, die meisten jungen Menschen trotzdem insgesamt gesellschaftlich und persönlich optimistisch sind. Also die haben Zukunftsvertrauen, sagt die Studie. Mehr als die Hälfte der Befragten, also 56%, guckt optimistisch in die Zukunft. Das sind so viele wie noch nie seit 2002. Die Studienmacher, die haben natürlich auch so ein bisschen Erklärungsansätze mitgeliefert. Der Studienleiter Matthias Albert hat im Spiegel zum Beispiel gesagt, dass das absurderweise wahrscheinlich auch was mit der Pandemie zu tun haben könnte. Vor allem, weil die Generation Corona ja mit massiven Einschränkungen aufgewachsen ist, aber eben auch erlebt hat, dass die Gesellschaft da irgendwie durchgekommen ist. Und der sagt, das könnte dazu geführt haben, dass viele jetzt so ein bisschen das Mindset haben, wir packen das halt trotz der ganzen Probleme.
Ein weiteres Ergebnis ist, dass man nicht pauschal sagen kann, dass junge Menschen nach rechts gerückt sind. Nach den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg wurde ja total viel darüber geredet, dass die AfD vor allem bei jungen Menschen beliebt ist. Die Studie zeigt da aber ein differenzierteres Bild. Insgesamt positionieren sich die Befragten im Schnitt leicht links. Das Ganze wurde auf einer Skala bis 11 gemessen und der Durchschnitt hat sich bei 5,3 eingeordnet, also ganz leicht links von der Mitte. Das war auch vor 5 Jahren ungefähr so, aber es gibt einen Unterschied zwischen den Geschlechtern, das habe ich jetzt auch schon öfter bei anderen Studien gehört. Bei jungen Frauen hat sich quasi nichts verändert, die sind weiterhin tendenziell etwas linker, aber jeder vierte Junge oder junger Mann ordnet sich inzwischen als rechts oder eher rechts ein. Vor 5 Jahren war es noch jeder fünfte, also da gibt es schon eine kleine Bewegung nach rechts bei den Männern.
Ich glaube, was man einmal kurz dazu sagen muss, ist, dass dieses rechts und links nicht auch direkt in Parteien zu übersetzen ist, ne? Weil das wurde da nicht abgefragt. Also es kann auch sein, dass eine Person, die CDU wählt, sich aber rechts eingeordnet hat und eine Person, die AfD wählt, sich eher rechts eingeordnet hat. Also nur um das nochmal kurz einzuordnen. Also da gibt es schon eine kleine Bewegung nach rechts, zumindest unter jungen Männern. Gleichzeitig sind aber jetzt auch mehr junge Männer, die sich eher links einordnen. Also vielleicht auch so ein bisschen eine Polarisierung. Studienautor Matthias Albert hat aber im Spiegel nochmal betont, dass er persönlich jetzt keinen Rechtsruck in unserer kompletten Generation feststellen kann. Es gäbe zwar junge Menschen, die sich abgehängt fühlen und die sich ganz klar rechts positionieren, aber der Anteil liege eben nur bei 12%. Ein bisschen Sorgen macht er sich aber schon. Und zwar, weil ein immer größerer Anteil sich von so ganz simplen rechtspopulistischen Botschaften angesprochen fühlt. Zum Beispiel sowas wie, der Staat kümmert sich mehr um Flüchtlinge als um hilfsbedürftige Deutsche oder eine starke Hand müsste mal wieder Ordnung in unsere Gesellschaft bringen. Also vielleicht ist das das, was man da schon auch rauslesen kann, dass zumindest so Populismus mehr Anklang findet, auch wenn man das Ganze jetzt vielleicht nicht auf einer Skala von links oder rechts bewerten kann. Wir haben seit ewigen Zeit mal wieder eine Döner-News. Das war ja eine Zeit lang ein Thema, was bei uns fast jede Woche vorgekommen ist. Dann sehr lange nicht mehr, jetzt aber direkt mit was ziemlich Ekligem. Diese Woche ist nämlich ein Video viral gegangen. Da sieht man die Theke von einem Dönerladen und eine Maus, die durch die Theke läuft und an Fleischresten nagt. Eine Person hat wohl von außen auf die Theke von dem Dönerladen gefilmt, als der schon zu war. Und das Video hat sich dann ziemlich schnell auf TikTok verbreitet.
Ja, konkret geht es um eine Kölner Filiale von der Kette Das Haus des Döners. Das hat der WDR recherchiert. Und die Kette hat vor allem in NRW fast 100 Filialen. Und ja, die waren schon öfter in den Schlagzeilen, einmal wegen Name und Design, das ziemlich eindeutig an die Netflix-Serie Haus des Gelders angelehnt ist. Dafür gab es schon mal Stress mit Netflix, aber auch für so eine Werbeaktion wie einen Döner für einen Cent.
Das heißt jetzt nicht mehr Haus des Döners, sondern das Haus des Döners. Deswegen ist es jetzt eindeutig nicht mehr so an die Netflix-Serie angelehnt.
Ah, okay, upsie.
Und die Maus in dieser nicht geputzten Ladentheke ist leider auch nicht der einzige Ekelfaktor in das Haus des Döners. Im Sommer gab es auch in anderen Filialen in NRW schon mal Hygieneprobleme. Da hatten nämlich Lebensmittelkontrolleure festgestellt, dass der Salat teilweise in einer schimmeligen Umgebung geschnitten wurde und auch, dass das Kühlhaus ziemlich verschimmelt war. Und außerdem wurden Dönerspieße zum Teil direkt auf dem Boden gelagert, der eher dreckig war und die Verpackungen auch teilweise kaputt.
Oh mein Gott, das klingt so ekelhaft. Der WDR hat auch das Haus des Döners auch schon mit den Vorwürfen konfrontiert, die schon im Sommer öffentlich wurden. Und die Kette hat reagiert und Maßnahmen versprochen, es soll mehr Schulungen geben und außerdem strengere Kontrollen.
Ja, aber mein erster Gedanke war trotzdem direkt so, bäh, ist das überall so, wo so Fastfood verkauft wird? Es landen ja immer mal wieder auch so Fastfood-Läden wegen schlechter Hygiene in den Nachrichten. Also da geht es jetzt auch überhaupt nicht nur um Dönerläden, sondern zum Beispiel auch um Burger King oder sowas. Und das ist an der Stelle, finde ich, auch nochmal voll wichtig. Wir wollen hier auf keinen Fall irgendwie Dönerläden verallgemeinern. Mangelnde Hygiene, die kann natürlich absolut überall passieren.
Genau, und deswegen haben wir auch mal beim Bundesverband für Lebensmittelkontrolleure nachgefragt. Und der Vorsitzende Mike Maschke hat uns erklärt, es gibt leider keine gesonderten Zahlen für Fastfood-Läden, sondern nur für die deutsche Gastronomie insgesamt. 2023 gab es eine Quote von knapp ein Drittel an Läden, in denen es was zu beanstanden
das
gab.
Das ist schon viel, oder?
Das ist richtig viel.
Also, es ist vielleicht jetzt nicht überall eine Maus unterwegs gewesen, aber trotzdem.
Er hat uns auch erklärt, dass es vor allem bei Fastfood-Läden ziemlich hohen Preisdruck gibt und dann halt häufig zuerst an der Sauberkeit gespart wird. Außerdem wird das Personal nicht genug geschult. Aber er hat auch gesagt, dass man das eigentlich schon ganz gut auch am Essbereich erkennen kann. Also wenn Tische und Böden dreckig sind, sieht es in der Küche eventuell ähnlich aus und dann lieber die Kette oder eben das Haus meiden.
Ja, also so richtig beruhigt bin ich jetzt nicht.
Eher im Gegenteil. Wir sprechen jetzt über ein Thema, über das wir zumindest in dieser Form hier noch nie gesprochen haben, und zwar über Bücher.
Ja, diese Woche findet nämlich die Frankfurter Buchmesse statt und das ist einfach mal die größte Buchmesse der Welt, das wusste ich auch gar nicht. Da treffen sich einmal im Jahr AutorInnen, Verlage und natürlich auch LeserInnen und das Gastland, das ist diesmal Italien, deshalb gibt es da auch besonders viele italienische AutorInnen. Es gibt da super viele Hallen zu unterschiedlichen Genres, Lesungen, Live-Interviews und auch sehr viele Preisverleihungen.
Unter anderem den TikTok Book Award, der dieses Jahr schon zum zweiten Mal verliehen wird. BookTok, das ist ja ein ganz eigenes Bücheruniversum geworden. Unter dem Hashtag gibt es Milliarden von Videos auf TikTok, in denen UserInnen Bücher rezensieren, Cover diskutieren oder Szenen aus ihren Lieblingsbüchern nachspielen. BookTok hat komplett eigene Trends gesetzt und inzwischen auch echt Einfluss auf den Buchmarkt genommen.
Und ich muss persönlich sagen, ich habe absolut keine Ahnung, was auf BookTok so abgeht, weil ich auch eh schon meistens mit dem Lesen nicht hinterherkomme und dann nicht noch mehr Buchtipps gebrauchen kann. Aber deshalb haben wir mal bei einer BookTokerin nachgefragt, welche Bücher da gerade eigentlich so gehypt werden. Niki Dauringon hat uns dazu eine Sprachnachricht geschickt.
Ist, glaube ich, für jeden ein bisschen anders, weil es ja auch verschiedene BookTok-Nischen gibt. Aber die Bücher, die ich gerade sehr viel auf meinem BookTok sehe, sind das neue Buch von Sally Rooney, Intermezzo heißt das. Das neue Buch von Coco Melore, Blue Sisters, das sehe ich ganz, ganz viel. Dann auch das neue von Benedict Wells, Die Geschichten in uns, das will ich auch unbedingt noch lesen. Und dann sehe ich ganz viel Powerless von Lauren Roberts. Das ist auch eine Autorin, die ganz viel auf TikTok macht. Das möchte ich auch noch lesen, das ist Romantasy, genauso wie Vengeance von Ruby Brown. Das wird auch sehr oft gezeigt. Genauso wie auch das neue Buch von Caroline Wahl, Windstärke 17 heißt das.
Hast du davon was gelesen?
Boah, Berit, es ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber ich bin nicht so die krasse Lesemaus. Ich lese gerade das zweite Buch in diesem Jahr.
Das ist, also ist okay, von mir musst du dich nicht rechtfertigen. Okay. Ich muss zugeben, dass ich zwei Sachen davon als Hörbuch gehört und nicht gelesen habe. Niki hat ja ganz am Ende jetzt auch nochmal dieses Genre Romantasy erwähnt. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil ich jetzt auch während der Recherche so gemerkt habe, BookTok ist voll von Büchern in so Pastellfarben mit goldener Schrift drauf und alles sieht so ein bisschen mystisch und nach Feen und Drachen, aber auch irgendwie Sex aus. Also in irgendeiner Weise romantische Fantasy-Geschichten einfach. Und das gehört zum Genre New Adult oder auch Young Adult. Und dieses Genre, das ist relativ neu, das hat aber inzwischen sogar schon eine eigene Halle jetzt auch bei der Messe in Frankfurt. Und ja, Niki hat uns nochmal kurz erklärt, warum sie glaubt, dass das gerade so gehypt wird.
Also ich mag Romance sehr gerne, aber finde Romance manchmal ein bisschen zu langweilig, beziehungsweise wiederholen sich da sehr viele gleiche Muster die ganze Zeit. Und liebe Fantasy, weil da halt jede Welt eine neue Welt ist und weil da so ganz, ganz krasse Sachen passieren können. Also da kann halt wirklich einfach alles passieren. Und das ist so viel umfangreicher und so viel größer als eine reale Welt. Und deswegen finde ich die Verbindung von beidem einfach ganz toll, wenn einfach eine Fantasy-Welt aufgebaut wird und in der dann auch noch Romance mit reinkommt. Und ich glaube, deswegen ist Romantasy gerade ein großes Thema.
Die TikTok Book Awards, die werden übrigens am Samstag verliehen und das sogar in 6 Kategorien. Und ja, jetzt habt ihr vielleicht einen kleinen Überblick darüber bekommen, was in der jungen Bücherwelt gerade so abgeht. Und mich würde mal interessieren, findet ihr das Thema Bücher eigentlich komplett random oder interessiert euch das? Sollen wir hier vielleicht auch öfter mal über sowas sprechen? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir drehen nochmal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. Abnehmspritzen gegen Arbeitslosigkeit. Dafür hat diese Woche die britische Regierung Werbung gemacht. Der britische Premierminister Keir Starmer hat der BBC gesagt, die Medikamente könnten übergewichtigen Menschen helfen, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Und damit will er quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, also Arbeitslosigkeit und Übergewicht.
Wir wollen hier natürlich zuallererst mal klarstellen, dass Übergewicht nicht einfach ein Problem ist, das beseitigt werden muss, egal wie es den Menschen damit geht. Es ist aber in Großbritannien tatsächlich ein ziemlich großes Thema. Rund 2/3 der BritInnen sind übergewichtig. Und die Folgen von Übergewicht kosten dem Staat bzw. das Gesundheitssystem Geld. Laut britischem Gesundheitsminister jedes Jahr 11 Milliarden Pfund, also das sind ca. 13,2 Milliarden Euro.
Es ist aber trotzdem absolut unklar, ob Übergewicht überhaupt eine Rolle bei Arbeitslosigkeit spielt. Also den Zusammenhang, den hat noch nie irgendjemand wissenschaftlich bewiesen. Und das kritisieren jetzt auch einfach super viele an dem Vorschlag, weil da ja auch so ein bisschen der Eindruck entsteht, Übergewicht hätte irgendwas mit Faulheit zu tun. Es könnte aber auch sein, dass falls jetzt die Abnehmspritze irgendwie eingeführt wird, die Arbeitslosenquote trotzdem genau die gleiche bleibt. Und außerdem sind die gesundheitlichen Langzeitfolgen von so Abnehmspritzen, wie zum Beispiel Ozempic, was ja auch in der Promi-Welt gerade krass diskutiert wird, auch noch überhaupt nicht erforscht. Also ich glaube, da muss man noch sehr viel abwarten.
Die deutschen Twitch-Streamer Papa Platte, Montana Black und Elias N97 sind unter den Top 20 erfolgreichsten der Welt. Zumindest wenn man Erfolg in Wachstum innerhalb des letzten Jahres misst. So hat es jetzt das Gaming-Magazin Bild gemacht. Die haben sich angeguckt, wie doll die durchschnittliche ZuschauerInnenzahl innerhalb eines Jahres angestiegen ist. Und Papa Platte hat im Durchschnitt pro Monat um die 12.000 ZuschauerInnen gewonnen. Montana Black um die 10.000 und Elias N97 um die 7.500. Damit sind sie auf Platz 8, 10 und 18 der Weltrangliste. Auf Platz 1 steht übrigens der US-amerikanische Streamer Case O.
Netflix wächst und wächst und diese Nachricht hat mich persönlich voll überrascht, weil wir vor längerer Zeit eigentlich darüber gesprochen haben, dass Netflix so ein bisschen diesen Streaming-War zwischen den ganz vielen großen Anbietern so ein bisschen am Verlieren ist. Aber in den letzten 3 Monaten haben sie ganze 5 Millionen NutzerInnen dazu bekommen. Die meisten davon, also mehr als die Hälfte, haben sich dabei für das günstigere Abo, also das mit Werbung, entschieden. Und das wiederum liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass der Streamingdienst ja jetzt seit letztem Jahr gegen das Teilen von Passwörtern vorgeht. Also der ist damit offensichtlich erfolgreich. Statt auf Streamen zu verzichten, holen sich die Leute jetzt offenbar ihr eigenes, aber dann halt das etwas günstigere Abo. Und das Unternehmen hofft auch, dass es bald sogar noch mehr Leute dazu gewinnen könnte. Und zwar ganz allein durch Squid Game. Da kommt nämlich im Dezember die 2. Staffel raus und die 1. war schon so krass erfolgreich. Und ja, für Netflix war es eine der profitabelsten Serien ever und es könnte weiter bergauf gehen für die.
Ey, aber was waren das für Zeiten, als Streaming-Plattformen noch gar keine Werbung gespielt haben?
Ja, und nur so 3 Euro im Monat gekostet haben.
Und zum Abschluss schauen wir nochmal auf die nächste Woche und machen kurz Werbung in eigener Sache. Wir machen nächste Woche nämlich eine Sonderfolge zu den US-Wahlen. Einmal, was passiert, wenn Trump gewinnt, und einmal, was passiert, wenn Harris gewinnt. Also beide Szenarien zusammen mit einer USA-Korrespondentin, und die könnt ihr dann ab Mittwoch hören.
Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns sehr gerne, wie ihr die Folge findet. Und auch danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Berit.
Ich bin Magda. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche den Blaufußtölpel.
Tschüss.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Die Polizei geht von einem weiteren Cyber-Kidnapping-Fall aus.
Wir haben den Jungen.
Er weiß. Leviathan.
Habt ihr gedacht? Schwere Verbrechen.
Du warst der Hauptverdächtige im ersten Leviathan-Fall, oder?
Ja, weil Jay mir alle Hex und Erpressungen angehängt hat.
Jay sitzt im Knast.
Und wer steckt dann hinter den Cyber-Kidnappings und der Goldmaster-Page?
Alle privaten Accounts sind da public?
Komplett gespiegelt und offen zugänglich.
Der Scheiß ist überall.
In den krassesten Leaks geht es um Spitzenpolitiker der Regierungspartei.
Die meisten feiern ihn richtig.
Lauter private Chats von Stars sind online. Inklusive Fotos.
Endlich mal jemand, der handelt, nicht nur labert.
Er schafft das, was die Polizei scheinbar nie gebacken bekommt. Er greift die Unantastbaren an.
Leviathan ging's noch nie um echte Gerechtigkeit.
Was? Er hat eine Knarre!
Ah! Hier ist alles voll Blut.
Ich werde Leviathan vernichten. Damit kommt er nicht davon.
Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.